Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. 155 Mal ne.
Beglitis Panagiotis, ne. Pharmaki Ekaterini, ne.
155 Mal griechisch für ja. Das sagten heute die Abgeordneten in Athen zum neuen Sparpaket der Regierung. Damit ist der griechische Staatsbankrott vorläufig abgewendet. Wir haben die Analyse aus Athen, die Einschätzungen aus Brüssel und wir sprechen mit einem griechischen Krimi-Autor darüber, was das Gürtel noch enger schnallen mit der griechischen Gesellschaft macht. Dann Sterbehilfe. Dem Bundesrat genügen die bestehenden Gesetze, um Missbräuche zu bekämpfen, jetzt doch. Mühleberg. Das AKW wird bis September vom Netz genommen. Aber wird es dann auch wieder angeschaltet? Und wieso Alu Menziken nach Rumänien ausweicht?
Airbus futtiert sich natürlich um den Schweizer Franken, das interessiert die nicht.
Der starke Franken und die Strategien der Schweizer Exportindustrie. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Jonathan Fisch mit den Nachrichten des Tages.
Nach dem Ja des griechischen Parlaments zum Sanierungsprogramm atmen EU-Politiker auf. Die Zustimmung habe die Stabilisierung des Euro vorangebracht, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. EU-Ratspräsident Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident Barroso sprachen von einem Votum der nationalen Verantwortung. Im Parlament in Athen hatten die Abgeordneten die umstrittene Reform mit 155 zu 138 Stimmen angenommen und damit das Land vorerst vor einem Staatsbankrott bewahrt. Vor dem Parlament kam es während und nach der Debatte zu Ausschreitungen von Gegnern des Sparprogramms und ein landesweiter Streik der Gewerkschaften legte das öffentliche Leben weitgehend lahm. Die bernischen Kraftwerke BKW schalten das Atomkraftwerk Mühleberg schon morgen Donnerstag ab und nicht erst in 5 Wochen zur normalen Jahresrevision. Die BKW wolle die Zeit nutzen, um die Sicherheit des AKW zu erhöhen. Die Kühlwasserversorgung etwa soll nach den Worten von Direktionspräsident Rohrbach auch bei einem seltenen Hochwasser gewährleistet sein. Die Bundesaufsichtsbehörde ENSI zeigte sich in einer Mitteilung zufrieden mit dem Entscheid der BKW. Atomkritiker hingegen reagierten mit Skepsis. Entgegen früheren Plänen will der Bundesrat die Sterbehilfe nun doch nicht gesetzlich regeln. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass Missbräuche mit den geltenden Gesetzen bekämpft werden könnten. Wer in den Tod begleitet wird, müsse bereits heute urteilsfähig und gut informiert sein. Eine Regelung der Sterbehilfe würde außerdem Sterbehilfeorganisationen staatlich legitimieren. In der Vernehmlassung hatten die meisten Parteien Reformvorschläge zur Sterbehilfe abgelehnt. Die Sterbehilfeorganisationen Exit und Dignitas begrüßten den heutigen Entscheid des Bundesrats. Der Bundesrat will die Bereiche Bildung, Forschung und Innovation in einem Departement ansiedeln, und zwar im Volkswirtschaftsdepartement von Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Dort ist bereits heute das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie untergebracht. Das Bundesamt für Bildung und Forschung sowie die ETHs gehörten bisher zum Innendepartement. Zur Entlastung des Volkswirtschaftsdepartements gehen das Integrationsbüro ans Außendepartement und das Veterinärwesen ans Innendepartement über. Der Bundesrat will die Unterstützung für die Medien in der Schweiz nicht ausbauen. Es sei Sache der Medienbranche, den aktuellen Strukturwandel zu bewältigen. In einem Bericht an das Parlament hält die Landesregierung weiter fest, die Medien müssten für journalistische Online-Angebote ein wirtschaftlich tragfähiges Fundament schaffen. Zudem gelte es, die Qualität der Internetangebote zu verbessern. Für den Verband der Schweizer Medien ist es richtig, dass der Bundesrat auf die Eigenverantwortung der Branche setzt. Zugleich fordert der Verband aber bessere Rahmenbedingungen für die privaten Medien. Unter anderem sollten alle Medienprodukte von der Mehrwertsteuer befreit werden. Der starke Franken ist nach Ansicht von Swissmem-Präsident Hans Hess wohl das größte Problem für die Schweizer Industrie. Swissmem ist der Verband der Schweizer Elektrometall- und Technologiebranchen. Am Industrietag in Zürich sagte Hess, die beste Maßnahme gegen einen starken Franken sei die Innovation. Hess zeigte sich überzeugt, dass die Schweiz auch künftig ein wichtiger Produktionsstandort sein wird für die Industrie. Die Liste der Topverdiener in der Schweiz verändert sich kaum. So steht Novartis-Präsident Daniel Vasella erneut an der Spitze. Er erhielt 2010 über 25 Millionen Franken, wie die Anlegerstiftung Ethos schreibt. Zu weiteren Topverdienern gehören Roche-Präsident Franz Humer und Nestle-Präsident Peter Brabeck mit 10 bzw. 9 Millionen. Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz wollen im nächsten Jahr mindestens 6% mehr Lohn. Ihr Dachverband LCH fordert außerdem den vollen Teuerungsausgleich in allen Kantonen. In gewissen Kantonen gäbe es Berufseinsteiger, die heute weniger verdienten als Berufseinsteiger vor rund 20 Jahren, schreibt die Dachorganisation. Das Buschfeuer, das seit 3 Tagen in der Nähe des Atomlabors Los Alamos im US-Bundesstaat New Mexico lodert, hat mehr als 12.000 Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden hatten die Bewohner umliegender Orte aufgefordert, sich vor der riesigen Rauchwolke in Sicherheit zu bringen. Im Kernforschungszentrum in Los Alamos lagern gemäß Medienberichten 20.000 Fässer mit zum Teil plutoniumhaltigem Atommüll. Beim Tennisturnier von Wimbledon ist Roger Federer im Viertelfinal gegen den Franzosen Joe Wilfried Tsonga ausgeschieden. Federer hatte die beiden ersten Sätze gewonnen, unterlag aber schließlich in 5 Sätzen mit 6:3, 7:6, 4:6, 4:6 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.102 Punkten plus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.254 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2048 gehandelt, der Dollar zu 83,56 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht regnet es an den zentralen und östlichen Voralpen ergiebig und im Süden gehen teils kräftige Gewitter nieder. Morgen regnet es im Osten zuerst noch, im Laufe des Tages gibt es von Westen immer längere sonnige Abschnitte bei rund 20 Grad. Im Tessin ist es morgen mit Nordwind ziemlich sonnig bei schwülen 30 Grad, am Abend gehen im Südtessin Gewitter nieder, im Engadin ist es wechselhaft. Am Freitag ist es ziemlich sonnig, im Osten gehen allerdings lokale Schauer nieder. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 21 Grad, im Süden bei 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und Basel-Badischer Bahnhof. Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Hagnau. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Oftringen und der Verzweigung Herkingen. Und in Richtung Zürich zwischen Raststätte Gunsken und der Verzweigung Wickertal. Und in der Region Zürich auf der Flughafenautobahn zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und dem Flughafen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesem Team geht es hier weiter. Rettung oder ein weiterer Schritt ins Verderben? Wir analysieren das griechische Sparpaket durch die Athener und die Brüsseler Brille. Und wir sprechen mit dem griechischen Schriftsteller Petros Markaris darüber, wie die Griechen mit der Krise umgehen.
Die Jünger, die haben ja eine Welt in Griechenland kennengelernt, in der man auf Pump gelebt hat. Und auf einmal sind sie total empört, dass das operettenhafte Leben einfach vorbei ist.
Dann vorläufig off. Aber wird das AKW Mühleberg überhaupt je wieder on geschaltet? Unnötig, nötig, unnötig das bundesrätliche Zickzack beim Sterbehilfegesetz. Ähnliches zu Ähnlichem das bundesrätliche Aufräumen beim Departements-Rüsimüsi. Und Auftragslage gut, Gewinn lausig. Die Sorgen der Schweizer Metallindustrie wegen des starken Frankens. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Die Worte waren dramatisch.
Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ο δύσκολος δρόμος της αλλαγής.
Es ist ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Wege: Veränderung oder Untergang. So zeichnete Premier Papandreou die Zukunft Griechenlands kurz vor der Abstimmung heute Nachmittag. Das Parlament wählte die Veränderung, es stimmte dem Sanierungsprogramm der griechischen Regierung zu und ebnete damit den Weg für weitere Hilfszahlungen der EU und des Internationalen Währungsfonds. 155 zu 138 Stimmen war das Resultat der Abstimmung. Ist das nun angesichts der Machtverhältnisse in Griechenland ein deutliches oder ein knappes Ja? Ich habe die Journalistin Corinna Jessen in Athen gefragt.
Nein, es ist ein deutliches Ja für die Mehrheitsverhältnisse, die bekannt waren. Also für die Mehrheitsverhältnisse der PASOK und auch in der PASOK. Man hat ungefähr mit diesem Verhältnis gerechnet und das heißt auch ganz klar, die Verantwortung für dieses Paket muss die Regierung alleine tragen.
Über die Ausführungsgesetze zu den einzelnen Sparmaßnahmen wird ja erst morgen abgestimmt. Da ist also keine Überraschung mehr zu erwarten.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt natürlich einige Einzelpunkte, wo bestimmte Abgeordnete aufgrund ihres Wahlkreises ganz besondere Sensibilitäten haben. Es ist möglich, dass da der ein oder andere Punkt vielleicht weniger Stimmen bekommt. Aber als Ganzes wird es durchgehen. So ist jedenfalls hier die Einschätzung.
Dieses Sparpaket sieht ja Steuererhöhungen, Leistungskürzungen und Privatisierungen vor. Wen trifft es denn am härtesten?
Es trifft wieder einmal die Mittel- und die untere Mittelschicht. Es sind die breiten Massen, die betroffen sind von dieser Mehrfachbesteuerung. Es ist eine Mehrfachbesteuerung auf Immobilien. Es ist eine zusätzliche Besteuerung von Unternehmern. Also nicht etwa nur ihr Einkommen, sondern sie müssen eine Sondersteuer abgeben. Und in Griechenland, gerade in Griechenland, sind Kleinbetriebe eigentlich der Normalfall für die Familie, die eben irgendeinen kleinen Betrieb hat. Und die wird also von allen Seiten unter Beschuss genommen von diesem neuen Steuergesetz und kann sich dem auch nicht entziehen. Die Frage ist, ob die ganz Reichen und die, die bisher auch immer ihre Steuern hinterzogen haben, ob die jetzt zur Kasse gebeten werden können. Und da geht es eigentlich mehr darum, einen effizienten Apparat zu schaffen, der die Steuern eintreiben kann, als neue Steuergesetze zu machen. Und es ist bereits ein Gerücht im Umlauf, dass die Regierung darüber nachdenke, Privatfirmen dafür einzusetzen, um jetzt wirklich mal die Steuern einzutreiben.
Und wie sieht es denn beim ziemlich aufgeblähten griechischen Staat aus? Jeder vierte Beschäftigte arbeitet für den Staat. Die wehren sich ja heftig. Hat man denn hier auch angesetzt oder hat man sich da nicht getraut?
Man hat bisher versucht, den Staatsapparat abzubauen und zwar nicht durch Entlassungen, sondern durch einen Einstellungsstopp. Der Schlüssel von Berenteten zu Neueinstellungen war von der Troika als mit 1:5 vorgegeben worden. Die griechische Regierung hatte noch erklärt, jetzt noch vor einem Monat, man sei eigentlich schon praktisch bei 1:10. Das sei ein gewaltiger Abbau. Allerdings muss man dazu wissen, dass vor allen Dingen die Angestellten im öffentlichen Dienst entlassen werden bzw. nicht verlängert werden, die nur Zeitverträge haben. Die eigentlichen Beamten zu entlassen, ist rein rechtlich schon ein sehr schwieriges Problem. Aber es gibt Experten, die sagen, diese heilige Kuh sozusagen muss geschlachtet werden. Da muss es noch härtere Einschnitte geben.
Oft zeigt sich ja erst bei der Umsetzung, wie viel ein Gesetz tatsächlich wert ist. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass das, was heute beschlossen wurde, dann doch nicht so umgesetzt wird?
Ich glaube, die Gefahr ist sehr, sehr groß. Und diese Gefahr ist vor allem deswegen so groß, weil die Rezession immer weiter ansteigt und die Gelder, die da eingetrieben und die Steuern, die erhoben werden sollen, teilweise gar nicht mehr auf dem Markt sind. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass sehr viele noch weniger Steuern zahlen. Das sagte mir neulich ein Steuerberater, der sagte, diese Form von Besteuerung wird dazu führen, dass die Menschen überhaupt gar nichts versuchen, gar nichts mehr anzugeben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die eher weiter in dieser sogenannten Todesspirale mündet, von der man hier spricht. Also die Logik, ich besteuere immer weiter, dann gibt es aber Rezession, also gehen die Steuereinnahmen zurück. Also erreiche ich die vorgegebenen Sparziele nicht, also besteuere ich wieder. Und diese Todesspirale ist eine ganz, ganz fatale Gefahr.
Das hieße dann aber auch, es könnte zu einem nächsten Sparpaket kommen.
Das ist die Angst, die hier umgeht und das ist ja auch das, was die Menschen auf der Straße immer wieder sagen. Sie sagen, warum soll jetzt das zweite Sparpaket uns aus der Pleite retten, wenn es das erste nicht vermochte, von dem ja die Regierung uns erzählt hat, es sei die Rettung. Und das ist die große Angst, dass man sagt, es geht immer weiter, es führt nirgendwo hin, wir sehen keine Ergebnisse. Und ein großer Beweggrund für die Menschen auf die Straße zu gehen, ist vielleicht vielmehr die Angst davor, dass es keine Ergebnisse gibt, als die mangelnde Einsicht in die Notwendigkeit, dass etwas verändert werden muss.
Einschätzungen von Corinna Jessen, sie ist freie Journalistin in Athen. Mit dem Ja zum Sparpaket hat das griechische Parlament heute Nachmittag gleich zwei Türen geöffnet. Jene zur nächsten 12-Milliarden-Tranche der EU- und IWF-Hilfe und jene zu einem neuen Hilfspaket, das, so hört man, 120 Milliarden Euro schwer sein könnte und von den EU-Finanzministern am kommenden Wochenende beraten werden soll. Urs Bruder in Brüssel, wie hat denn die EU auf das griechische Ja zum Sparpaket reagiert?
Mit einer dünnen schriftlichen Erklärung, und das sagt doch schon einiges. Die beiden EU-Präsidenten Barroso und Van Rompuy schreiben darin, dass Griechenland damit einen wichtigen Schritt nach vorn genommen habe und auch einen wichtigen Schritt weg vom drohenden Bankrott gemacht habe. Aber sagen sie auch, erst ein Jahr morgen zur Implementierung der heute angenommenen Sparreform und Privatisierungsgesetze ebne den Weg für die nächste Hilfstranche. Und ohne diese Tranche von, wenn alles klappt, 12 Milliarden Euro, ist Griechenland in zwei Wochen pleite.
155 Ja zu 138 Nein war das Resultat im griechischen Parlament beim Sparpaket. Das ist zwar ein deutliches Resultat, aber das ist kein Schulterschluss zwischen griechischer Regierung und Opposition. Wie wird denn dieses Resultat in Brüssel interpretiert?
Darüber herrscht heute Schweigen, aber ich tippe, dass man hier das Ja des Parlaments von heute weniger als Beruhigung empfindet, als dass man sich beunruhigen lässt von dem beinahe geschlossenen Nein der Opposition zu diesen Gesetzen. Denn insbesondere der IWF knüpft seine Hilfe stets an die Bedingung, dass die mit ihm vereinbarten Spar- und Reformprogramme politisch breit abgestützt sind. Und gerade gestern hat die neue IWF-Präsidentin Lagarde vor dieser Abstimmung das griechische Parlament noch einmal zu einem Akt nationaler Einheit aufgerufen, vergeblich, wie wir heute wissen. Der Grund für diese Haltung des IWF liegt auf der Hand. Man verhandelt nicht über Milliardenhilfen und solche Programme und dann stürzt eine Regierung und die nächste erklärt die Vereinbarung ihrer Vorgängerregierung mit dem IWF für null und nichtig. Genau das droht aber jetzt in Athen, denke ich. Premier Papandreou hat eine kleine Mehrheit. Die Gesetze, die er heute durchgeboxt hat, sind sehr unbeliebt und er wird bei der Umsetzung, das haben wir soeben gehört, Probleme haben. Also da deutet einiges auf einen Regierungswechsel hin.
Aber zumindest die nächste, die angekündigte 12-Milliarden-Tranche von EU und IWF, die dürfte fließen.
Ich denke ja, der Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker hat heute auch schon gesagt, der Weg dafür sei frei. Ich vermute ganz einfach, man wird alles daran setzen, dass diese 12 Milliarden fließen können, weil niemand einen so plötzlichen Bankrott Griechenlands riskieren will. Auch wenn mir noch nicht ganz klar ist, auf welcher Grundlage denn der IWF seine rund 4 Milliarden an diese 12 Milliarden leisten kann.
Und wie sieht es denn mit dem zweiten Hilfspaket aus, über das die EU-Finanzminister ja am Wochenende beraten wollen?
Da fehlt natürlich diese nationale Einheit, die diese vereinbarten Sparreform- und Privatisierungsgesetze tragen sollte, noch viel schmerzlicher. Denn dieses zweite Programm, das eben bis zu 120 Milliarden Euro umfassen könnte, wird natürlich wieder ein mehrjähriges Programm sein. Und die jetzige Regierung wird vielleicht noch dessen Anfang erleben, aber ganz sicher nicht mehr sein Ende. Da wird der IWF also erst recht darauf drängen, dass dieses Programm und die mit ihm verknüpften Bedingungen breit politisch abgestützt sind. Und dann gibt es noch weitere Probleme, zum Beispiel, dass viele Länder sich wünschen, dass private Gläubiger sich auch an diesem Programm beteiligen. Also Banken und Versicherungen sollen sich freiwillig bereit erklären, Griechenland einen Teil der Schulden zu erstrecken, zum Beispiel. Die Frage ist, ob die das tun und wenn ja, in welchem Umfang. Dazu finden im Moment fieberhafte Verhandlungen statt. Ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht. Versprochen ist er auf Sonntag, da werden wir mehr wissen.
Wir werden es uns anschauen. Urs Bruder aus Brüssel. Vor dem griechischen Parlament kam es heute erneut zu Protesten gegen die Sparmaßnahmen. Die Demonstranten beklagten, die Falschen müssten jetzt den Preis für Jahre der Misswirtschaft zahlen. Ich habe darüber mit Petros Markaris gesprochen. Der auch hierzulande bekannte Krimi-Autor hat sich für sein neues Buch «Faule Kredite» intensiv mit der Wirtschaftskrise in seiner Heimat auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, ob denn das die Mehrheitsmeinung sei in Griechenland, dass die Falschen die Zeche zahlen müssten.
Es gibt diejenigen, die sagen, wir schulden keinem was, wir zahlen nicht, auch nicht. das sind die Empörten auf dem Syntagmaplatz. Es gibt eine zweite, sagen wir, Kategorie von Leuten, die sagen, es sind die Falschen, weil es ja nur um Steuer geht und die treffen am härtesten den Mittelstand und der Mittelstand ist immer noch die einzige soziale Schicht, die etwas noch schafft und produziert. Und wenn man immer noch Steuer draufsetzt, dann ist sie einfach am Boden.
Aber dieser Mittelstand hat ja auch mit profitiert vom jahrelangen Boom auf Pump.
Ja, aber wissen Sie, also nicht alle haben mit profitiert. Es gibt einen Teil des Mittelstandes, der natürlich das Ganze mitgemacht hat und mitgetragen hat. Sie haben einen guten Draht zum Klientelsystem. Sie zahlen auch keine Steuer. Es gibt aber einen großen Teil, der auch seine Steuer zahlt. Und die müssen jetzt zahlen, denn diejenigen, die keine Steuererklärung abgeben, sie werden sowieso nicht zahlen. Also die Ehrlichen zahlen immer wieder in Griechenland, das ist leider so.
Die Regierung Papandreou ist ja extrem unbeliebt, aber die Opposition hat ja auch keinen besseren Ruf. Wem vertrauen denn die Griechen noch?
Es wäre zu erwarten, dass weil hier Papandreou unbeliebt ist, dass die Opposition davon profitieren würde, aber nicht dieses politisches System liegt bereits im Totenbett. PASOK ist unbeliebt, Nea Demokratia, die Oppositionspartei, ist unbeliebt und zumindest hat PASOK irgendwie den Willen, die Maßnahmen durchzusetzen. Die Opposition bietet mit ihrem Programm keine Alternative. Wenn sie sagen, wir werden mit der EU nochmals verhandeln, das gilt nicht. Die EU wird nicht noch einmal verhandeln.
Petros Markaris, Sie haben in einem Interview gesagt, die Griechen seien depressiv. Wie zeigt sich denn diese Depression im griechischen Alltag?
Was ich sehe, ist, dass die Durchschnittsfamilie sehr stark spart. Sie lachen nicht mehr, die Griechen haben nicht mehr viel gelacht, sie lachen nicht mehr. Man sieht die Leute, dass sie immer vor den Schaufenstern stehen, aber nicht einkaufen gehen. Und man hat das Gefühl, sie sind aggressiver geworden. Wenn sie einem was sagen, dann schreit er immer auf.
Den höchsten Preis zahlen derzeit ja wohl die Jungen auf. Ungefähr 40% wird die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland derzeit geschätzt. Braut sich da ein Generationenkonflikt zusammen?
Ich glaube, wenn das Land jetzt nicht die richtigen Maßnahmen trifft, dass für diese jungen Leute in diesem Land keine Zukunft sein wird.
Und glauben Sie denn auch, dass es da zu gewalttätigen Konflikten kommen könnte? Es gab ja immerhin auch heute wieder heftige Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und jungen Demonstranten.
Es gibt zwei große Gefahren in Griechenland. Die eine Gefahr ist, dass diese gewalttätigen Minderheiten immer größer und größer werden. Die zweite Gefahr ist die extreme Rechte, diese Neofaschisten. Die waren immer eine kleine und nicht seriöse Minderheit. Aber in den letzten Monaten haben sie stark zugenommen. Und das ist eine total unerfreuliche Entwicklung.
Immer wieder beklagen sich die Griechen ja auch, die anderen Euro-Länder seien zu wenig solidarisch. Herrscht denn die Vorstellung, das Ausland sollte Griechenland einfach sanieren, ohne im Gegenzug etwas zu verlangen? Oder sieht man das, dass man da selber auch dran muss?
Wenn man mit alten Leuten spricht, dann sagen sie ganz ruhig diese Leute zu ihnen, wissen Sie, wir haben auch in anderen Verhältnissen gelebt, jahrelang in Griechenland, und wir haben überlebt. Aber die Jüngeren, die haben ja eine Welt in Griechenland kennengelernt, in der man auf Pump gelebt hat und man alles haben könnte. Und auf einmal sind sie total empört, dass das operettenhafte Leben einfach vorbei ist.
Petros Markaris, Sie persönlich haben ja gewissermaßen von dieser Krise profitiert. Sie hat Ihnen den Stoff für Ihren neuesten Krimi geliefert. Gibt es denn außer Krimi-Autoren noch andere in Griechenland, die von dieser Krise profitieren?
Es gibt jüngere Autoren, die sich mit der Krise auseinandersetzen. Ob sie profitieren, das weiß ich nicht. Es gibt auch junge Theaterleute, die sich mit der Krise auseinandersetzen. Das gibt es.
Und außerhalb der Kultur?
Es gibt in Griechenland immer noch eine Schicht, die, sagen wir, die Krise nicht gespürt hat, weil sie nie angetastet wurde. Das sind nicht nur die Reichen, das sind auch diejenigen, die mit der Steuerhinterziehung ein großes Vermögen eingesammelt haben in Griechenland und diejenigen, die jahrelang von dieser Klientelwirtschaft profitiert haben. Die haben nicht viel verloren, wenn überhaupt.
Petros Markaris. Sein neuester Krimi Faule Kredite erscheint auf Deutsch Anfang Juli bei Diogenes. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit der bundesrätlichen Kehrtwende bei der Sterbehilfe, der bundesrätlichen Neuordnung bei den Zuständigkeiten und den Sorgenfalten der Schweizer Metaller. Doch zuerst Mühleberg. Morgen schon geht das Berner AKW vom Netz. Damit kommen die bernischen Kraftwerke BKW dem Nuklearsicherheitsinspektorat zuvor, das ab morgen überprüfen wollte, ob das AKW auch im Falle eines Extremhochwassers noch sicher wäre. Ist das nun der Anfang vom Ende von Mühleberg? Inlandredaktor Christian von Burg.
Ein extremes Hochwasser könnte doch ein großes Problem für das Atomkraftwerk Mühleberg sein. Trümmer und Geschiebe könnten die Kühlwasserversorgung des Notkühlsystems verstopfen. Das zeigen neueste Modellrechnungen der ETH. Und deshalb, sagt Direktor Kurt Rohbach heute vor den Medien, deshalb
haben wir uns entschlossen, im Kraftwerk Mühleberg den Reaktor ab heute Abend, rund 5 Wochen vor Beginn der ordentlichen Jahresrevision, herunterzufahren und das Kraftwerk anschließend vom Netz zu nehmen.
Bis im September wollen die BKW die Sicherheit verbessern, indem sie das Pumpenhaus der konventionellen Kühlwassersysteme verstärken und neue, speziell geschützte Pumpen für das Notkühlsystem installieren. Damit tritt das Energieunternehmen die Flucht nach vorne an. Bis morgen hätte die BKW nämlich beim Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI nachweisen müssen, dass das AKW hochwassertauglich ist. Man habe aber nicht auf Druck von außen gehandelt, sagt Rohrbach.
Dass wir das korrigieren, das war unsere Entscheidung und wir korrigieren jetzt das möglichst bis zum Ende des Stillstands.
Der Direktor der Aufsichtsbehörde, Hans Wanner, macht aber klar, dass die BKW sehr wohl unter Druck gestanden haben.
Wenn morgen sich zeigt, aufgrund der Nachweise, die die BKW erbringen, dass die Sicherheit nicht gewährleistet ist oder dass ein Außerbetriebnahmekriterium erreicht ist, dann muss die BKW abfahren.
Mit Abfahren meint Wanner den Reaktor herunterfahren, was die BKW jetzt eben heute schon machen. Ob man das Kernkraftwerk im September wieder in Betrieb nehmen könne, sei noch nicht sicher, betont Wanner.
Es ist klar, dass wir diese Maßnahmen erstens gutheißen müssen und am Ende auch abnehmen müssen, bevor das Kernkraftwerk Mühleberg wieder in Betrieb gehen kann.
Atomkritische Organisationen und Parteien hoffen, dass dies der Anfang vom Ende von Mühleberg ist. Der Ingenieur Markus Kühni von Focus Antiatom, der das Überschwemmungsrisiko noch vor Fukushima als erster aufs Tapet gebracht hat, sieht weitere Gefahren.
Neben den Bedenken wegen des Hochwassers gibt es auch noch diverse andere Bedenken, welche die Untersuchungen des Unfalls in Fukushima aufgeworfen haben, die dann aber eben nicht die Extremereignisse der Natur betreffen, sondern eher die eingesetzte Technologie, die ja praktisch baugleich ist in Mühleberg wie in Fukushima.
Insbesondere die Druckentlastungssysteme, die in Japan mit zur Katastrophe geführt haben, seien vergleichbar mit denjenigen in Mühleberg. Dies wird vom ENSI jetzt überprüft. Bis im August will das ENSI weiter wissen, wie die Schwachstellen bei der Lagerung der Brennstäbe behoben werden können, und bis nächsten März muss klar sein, wie es mit der Erdbebensicherheit steht. Die jetzige Revision kostet inklusive Betriebseinbuße rund 30 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat der BKW will die weiteren Massnahmen aufsummieren und dann entscheiden, ob sich der Betrieb weiter lohnt. Es ist also möglich, dass das Kernkraftwerk Mühleberg nicht aus Sicherheits-, sondern aus wirtschaftlichen Gründen vorzeitig vom Netz genommen wird.
Exit und Dignitas können aufatmen. Die Sterbehilfe wird auch künftig nicht eingeschränkt oder gar verboten in der Schweiz. Es wird kein neues Gesetz geben. Dabei hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga noch im März ein solches Gesetz angekündigt. Andrea Jacki.
In einem Auto auf einem Parkplatz wird ein Mensch in den Tod begleitet. In einem Wohnquartier im Zimmer einer Sterbehilfeorganisation geht ein Engländer freiwillig in den Tod. Solche Fälle erzeugten großen Wirbel. Viele riefen nach einer gesetzlichen Regelung. Ein Hin und Her begann. Der frühere Justizminister Christoph Blocher war gegen eine Regulierung der organisierten Sterbehilfe. Seine Nachfolgerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hingegen wollte regulieren. Sie ließ zwei Vorschläge prüfen, einer davon sah gar ein Verbot von Sterbehilfeorganisationen vor. Und nun also, die neue Justizministerin will wieder nicht mehr regulieren. Warum nicht, Simonetta Sommaruga?
Der Bundesrat hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, mit Aufsichtsgesetz, mit Sorgfaltspflichten, hat aber in der Vernehmlassung gesehen, dass jede einzelne Bestimmung sehr kontrovers aufgenommen wurde.
Es gab also keinen Konsens. Komme hinzu, sagt die Justizministerin, dass das bestehende Gesetz und die ärztlichen Standesregeln genügten, um Menschen vor einem zu voreilig getroffenen Entscheid zu schützen.
Das sind ganz strenge Vorschriften, die ein Arzt oder eine Ärztin einhalten muss, wenn sie diese Substanz verschreibt. Und wenn sie sich nicht daran hält, dann kann sie bestraft und belangt werden.
Was aber, wenn sich jemand durch den Tod eines kranken Menschen bereichern will, diesen zum Suizid überredet und ihn dabei begleitet? Auch für diesen Fall sehe das Gesetz bereits jetzt Strafen vor, von bis zu 5 Jahren Gefängnis, sagt Simonetta Sommaruga.
Das ist ganz klar geregelt und die Kantone müssen das ja erstens auch abklären, wenn ein solcher Suizid vorkommt und wenn jemand eben aus selbstsüchtigen Gründen gehandelt hat, dann muss diese Person belangt werden.
Gerade aber Kantone und Justizbehörden dürfen nicht glücklich sein über den heutigen Beschluss des Bundesrates. Denn eine Mehrheit der Kantone hatte sich in der Vernehmlassung für eine Regelung ausgesprochen. Das möchte auch der leitende Zürcher Oberstaatsanwalt Andreas Bronner. Im Gegensatz zur Justizministerin ist er der Meinung, dass das aktuelle Gesetz nicht genügt.
Es ist nur absolut rudimentär geregelt. Und es brauchte verschiedenste Qualitätsstandards in unterschiedlichen Bereichen der organisierten Suizidhilfe. Zudem war diese Gesetzesbestimmung nicht auf die Organisationen zugeschnitten.
Zufrieden mit dem Bundesrat ist hingegen Bernhard Sutter, der Vizepräsident der Sterbehilfeorganisation EXIT.
Wir freuen uns sehr für die Schweizer Bevölkerung, dass hier die Sterbefreiheit am Lebensende nicht genommen wird. Es ist auch der einzig konsequente Entscheid aus der Vernehmlassung, wo sich alle großen Parteien dafür ausgesprochen haben, dass man beim Status quo bleibt. Und auch die Abstimmung im Kanton Zürich, wo überwältigende 85% der Bevölkerung sich gegen solche Verbote ausgesprochen haben, zeigt doch, dass der Bundesrat da richtig entschieden hat.
Indem er auf gesetzliche Regelungen für die organisierte Sterbehilfe verzichtet. Dafür aber will der Bundesrat die Suizidprävention fördern und die Pflege von todkranken Menschen, die Palliative Care. Dennoch dürfte die Diskussion um die Sterbehilfe nicht beendet sein. Der leitende Zürcher Oberstaatsanwalt Andreas Brunner antwortet auf die Frage, ob er weiterkämpfen werde.
Selbstverständlich.
Wie genau, wisse er allerdings noch nicht.
Ein Ende des Durcheinanders soll es geben. Die Zuständigkeiten auf Bundesratsebene sollen besser geordnet werden. Und das heißt, Ähnliches soll im gleichen Departement unterkommen. Das betrifft vor allem Bildung, Wissenschaft und Forschung. Diese Themen sollen künftig im Volkswirtschaftsdepartement zusammengefasst werden. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Immer wieder wurde die Reform der Departemente angepackt, seit Jahren schon, und immer wieder ist sie gescheitert, die Reform, vor allem weil die Bundesratsparteien und die Bundesräte ganz persönlich Angst hatten, Einfluss zu verlieren. Doch nun hat es geklappt, auch wegen der momentanen Zusammensetzung der Landesregierung, sagt Bundespräsidentin Micheline Calmiret.
Das gemeinsame Interesse ist im Vordergrund gekommen und nicht die individuellen Interesse von jeder und jeder, ein Amt noch zu behalten.
Mindestens so wichtig ist wohl aber auch der Druck gewesen, den das Parlament aufgebaut hat. Diese Woche erst drohte die Bildungskommission, die Departementsreform dem Bundesrat zu entziehen und in die eigenen Hände zu nehmen, falls der Bundesrat kein Bildungsdepartement schaffe. Das scheint gewirkt zu haben. Der Bundesrat vereint nun die Bereiche Bildung und Forschung unter einem einzigen Dach. Das Innendepartement muss als Konsequenz die prestigeträchtigen technischen Hochschulen, die ETH von Lausanne und Zürich, an das Volkswirtschaftsdepartement abgeben, das heute schon für die Fachhochschulen zuständig ist.
Damit wollten wir betonen, dass die Bildung und die Forschung wichtige Elemente sind, nicht nur für die Wirtschaft, aber auch für die Attraktivität der Schweiz und für die Zukunft der Schweiz. Das ist eine Priorität des Bundesrates und das haben wir betont.
Kritiker befürchten, dass mit dieser Konzentration im Volkswirtschaftsdepartement die Wirtschaft, die Wissenschaft dominieren könnte. Doch diese Gefahr sieht der Basler FDP-Bildungspolitiker Peter Malamann nicht.
Die Bildung von heute beeinflusst die Arbeitslosigkeit von morgen. Je mehr wir in der Lage sind, unsere Bildung wettbewerbsfähig zu gestalten in diesem globalen Wettbewerb, je mehr wir investieren können in eine wettbewerbsfähige Bildung, desto besser wird es unserer Wirtschaft von morgen gehen.
Darum sei die Angliederung ans Volkswirtschaftsdepartement EVD richtig. Doch nicht nur das EVD erlebt eine Aufwertung, auch das Außendepartement wird mächtiger, dies wiederum auf Kosten des Volkswirtschaftsdepartements. Die Co-Leitung des Integrationsbüros wird aufgehoben, die Führung geht nun voll und ganz auf das Außendepartement über, was die EU-freundliche Außenministerin natürlich freut.
Für die Führung der Europapolitik ist es auch strategisch korrekt, dass es unter eine Unterstellung ist. Der Bundesrat entscheidet über die Europapolitik, aber als Führung ist das, es war schwierig, diese doppelte Unterstellung.
Die Frage, ob sie nun noch ein bisschen länger im künftig aufgewerteten Außendepartement bleiben wolle, um die neuen Gestaltungsmöglichkeiten voll auszukosten, übergeht Karl Miret mit einem schelmischen Lächeln. Bei den Parteien kommt die kleine, aber wichtige Departementsreform grundsätzlich gut an. CVP-Vize-Fraktionschefin Brigitte Häberli lobt die ersten Reformschritte.
Auch wenn diese jetzt in kleinen Schritten erfolgen, müssen wir heute einmal zufrieden sein, aber die weiteren Ziele nicht außer Acht lassen.
Wie im Bereich der Bildung müsse auch im Bereich der Sicherheit ein einziges Departement die Führung übernehmen. Militär, Grenzwachkorps und das Bundesamt für Polizei müssten zusammengeführt werden. Der Bundesrat hat sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen ein solches Sicherheitsdepartement entschieden.
Neben dem Tourismus leiden vor allem die exportorientierten Industriezweige unter dem starken Franken, zum Beispiel die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie, die 300.000 Menschen hierzulande beschäftigt. Noch geht es diesen Unternehmen nicht allzu schlecht, aber die Zukunft macht ihren Chefs Angst. Das zeigt der Augenschein von Rainer Bohrer heute am Industrietag in Zürich.
Nein, Weltuntergangsstimmung war heute nicht angesagt. Den erfahrenen Hermann Gericke von der gleichnamigen Maschinenfabrik in Regensdorf bringen die 20% Einbuße wegen des starken Frankens nicht aus dem Gleichgewicht.
Schwankungen gibt es immer in der Industrie und auch bei uns. Das kann technologisch bedingt sein. Es hat immer rote Zahlen gegeben und es gibt auch jetzt Gewinnzahlen.
Tobias Moser von der Spindelfabrik Fischer betont, dass sein Unternehmen noch nicht in der Verlustzone sei.
Nein, in der Verlustzone sind wir nicht, aber doch müssen wir die klaren Massnahmen treffen, um da doch was rauszuholen.
Massnahmen, das bedeutet für die meisten KMU in erster Linie möglichst viel im günstigen Euroraum einzukaufen. Immer noch Gewinne, schreibt auch Ernesto Moser, Chef der Horgener Textilmaschinenfabrik SSM.
Das erste Halbjahr haben wir recht gut bis sehr gut über die Bühne gebracht. Es ist einfach jetzt ein Kampf für das zweite Halbjahr und sicher vor allem für das 2012.
Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft, dem SECO, sagt denn auch, dass die schwierige Situation der Exportindustrie früher oder später auf den Arbeitsmarkt durchschlägt.
Im Moment entwickelt sich die Industrie gut. Sie profitiert von der boomenden deutschen Wirtschaft, vom Wachstum in den asiatischen Ländern. Aber der Wechselkurs drückt auf die Margen. Und wenn dann investiert wird, stellt sich die Frage, investieren wir bei diesen Margen in der Schweiz oder im Ausland? Auf die Länge kann dieser Wechselkurs sehr schädlich sein.
Eine Anbindung des Franken an den Euro will der Bundesrat nicht, sagte Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann heute vor den Industrievertretern. Dieser Preis sei ihm zu hoch. Dafür stellte er Steuerreduktionen für die exportorientierten Unternehmen in Aussicht.
Die Reduktionsziele steuerlicher Art, die gehen wir ernsthaftestens an. Die Mühlen mahlen, es ist nie zu spät, aber sie dürfen über Nacht einfach nicht Wunder erwarten.
Die Kernfrage bleibt vorderhand also akut. Wo investieren die Unternehmen der Exportindustrie? Die Antwort eines Chefs seiner Firma für Präzisionswerkzeuge, der anonym bleiben will.
Wir haben ein Werk im Euroraum, das werden wir ausbauen und das geht zulasten der Schweiz.
Hans Hess, der Präsident des Industrieverbands Swissmem, ist denn auch ziemlich alarmiert. Den Schweizer Exportfirmen bleibe nur noch wenig Zeit.
Es gibt in diesem Sinne, wenn die Situation anhält oder sich verschlechtert, eine sehr blutige Bremsspur. Und wenn wir das dann wirklich sehen, dann ist es zu spät, um noch Massnahmen zu treffen.
Swissmem-Präsident Hans Hess im Beitrag von Rainer Bohrer. Ein Unternehmen, das wegen des starken Frankens unter Druck ist, ist die Alumenziken im Kanton Aargau. Nicht, weil Aufträge fehlen, nein, die Auftragsbücher sind voll, sondern weil die Produktion in der Schweiz wegen des starken Frankens keinen Gewinn mehr abwirft. Der zweitgrößte Aluminiumkonzern der Schweiz hat bereits Teile der Produktion nach Rumänien verlagert. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr hat das Unternehmen besucht.
Die Luft in der Produktionshalle ist stickig, es ist heiß. Die Maschinen laufen auf Hochtouren. Die Produktion der Aluminiumteile erinnert an eine Vermicellpresse. Ein 600 Grad heißer Aluminiumbolzen wird durch eine Presse gedrückt. Auf der anderen Seite kommen die sogenannten Profile heraus, wie Vermicellwürmchen. Diese Profile kommen im Fahrzeug- und Flugzeugbau zum Einsatz oder im Fassadenbau, als Fensterrahmen zum Beispiel. Die Alumenziken hat sich nach der Krise im Rezessionssommer 2009 rasch wieder erholt. Im Oktober 2009 zog die Nachfrage wieder an, im Dezember waren die Auftragsbücher voll. Das Aargauer Unternehmen stieß bald an seine Kapazitätsgrenzen. An Arbeit mangelt es nicht, die Produktion ist ausgelastet. Dennoch, Freude will nicht aufkommen. Der starke Franken drückt auf die Stimmung und auf die Margen.
Wir hatten anfangs 2008 einen Kurs von 1,66 und heute sind wir unter 1,20. Also man kann da selber rechnen, was das ausmacht.
Sagt der Geschäftsführer von Alumenziken, Roland Glor. Finanzchef Anton Meyer rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit roten Zahlen.
Die Abschreibungen können wir nicht mehr voll verdienen. Und das ist sehr schade, nämlich Abschreibungen, die müssen Sie verdienen, damit Sie weiter investieren können, dranbleiben können.
Dranbleiben, die Produktivität steigern, lautet die Devise. Um die Frankenstärke, wenn nicht zu kompensieren, so doch zu mildern. Die Verantwortlichen der Alumenziken haben schon zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Das Unternehmen nutzt etwa den schwachen Euro und kauft vermehrt im europäischen Ausland ein. Doch das allein genügt nicht. So verlagerte Alumenziken die Herstellung von Bauteilen für den Flugzeughersteller Airbus nach Rumänien.
Airbus futtert sich natürlich um den Schweizer Franken, das interessiert die nicht.
Und wenn die Alumenziken den wichtigen Kunden nicht verlieren will, bleibt ihr nichts anderes übrig als die Verlagerung der Produktion und damit auch von Arbeitsplätzen. Denn höhere Preise kann die Alumenziken von ihren Kunden nicht verlangen. Zu hart ist der Wettbewerb im Aluminiumgeschäft. Ein weiterer Personalabbau in der Schweiz stehe derzeit nicht an, versichert Roland Glor. Aber
für übriges Wachstum können wir hier nicht mehr investieren, sondern machen das mit Partnern im Ausland.
Jetzt seien die Politiker und die Nationalbank gefordert. Sie sollten auch vor ungewohnten Massnahmen nicht zurückschrecken.
Denkbar wäre für mich jetzt da so relativ schnell, dass wir unsere überschüssigen Devisen, Dollar und Euros, zu Vorzugskonditionen bei der Nationalbank umtauschen könnten. Das würde uns sehr helfen, natürlich.
Bislang macht die Politik eher einen hilflosen Eindruck. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann verwies darauf, dass Unternehmen, denen es nicht gut gehe, zum Mittel der Kurzarbeit greifen könnten. Ein Vorschlag, der Alumenziken nicht helfen würde. An Aufträgen fehle es nicht, sagt Geschäftsführer Roland Glor.
Was heißt Kurzarbeit? Kurzarbeit können Sie dann machen, wenn Sie keine Aufträge haben. Das würde ja heißen, wir müssen unseren Kunden die Aufträge zurückgeben, um dann in Kurzarbeit zu gehen.
Einen Kunden abweisen? Undenkbar für einen Unternehmer wie Roland Glor. Der Kunde käme nie mehr zurück, selbst wenn sich der Franken dereinst wieder abschwächen sollte. Und darauf hoffen die Verantwortlichen der Alumenziken, dass nicht nur die Maschinen auf Hochtouren laufen, sondern dass damit auch wieder Geld verdient werden kann.
Das war der Bericht von Ivan Lieberherr aus dem aargauischen Menziken. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.